Herzlich willkommen zu Folge 520 mit Jill Füngeling. Sie ist eine Person, der ich schon sehr, sehr lange folge. Sie ist eine Reisebloggerin, die einen sehr inspirierenden und ganz, ganz, ganz außergewöhnlichen Weg zum Ruhm hinter sich hat. Und ich will hier auch eine klare Triggerwarnung einmal kurz aussprechen. Wenn es bei euch ein Thema gibt mit Unfällen, mit Autounfällen, weil genau das ist passiert in Jills Leben. 2022 war sie in Namibia unterwegs mit ihrem Freund Jamie und sind in einen wirklich heftigen Autounfall verwickelt worden. Ein Geisterfahrer ist in die Seite reingefahren, auf der Seite Jill saß, und da hat sie ausführlich und intensiv mit mir drüber gesprochen. Das war schon heftig. Ich habe das Gespräch gerade geführt. Mir ist es mehrfach eiskalt über den Rücken gelaufen. Gleichzeitig ist aber Jill auch das Beispiel für einen ganz großartigen Umgang, finde ich, damit, weil sie unfassbar mutig die letzten anderthalb Jahre diese Reise zurück ins Leben, die Reise, ihren Fuß zu retten, wo alle Leute gesagt haben, der muss amputiert werden, und sie gesagt hat, nein, ich möchte meinen Fuß retten, und das mit ihren Followern zusammen gemacht hat und sehr viel geteilt hat darüber, und das sehr, sehr inspirierend war. Für mich war es ganz großartig, das zu sehen, und ganz inspirierend, das jetzt auch zu hören, in einer Stunde nochmal. Und ich hoffe, euch geht's genauso da draußen mit diesem, ja, doch außergewöhnlichen und anderem Weg zum Ruhm von Jill Füngeling. Paul, 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 Paul. Hallo Jill oder Jillo. Ich habe gehört, dein Spitzname früher war Jillo.
Ja, genau. Also ich bin Jill, aber meine Freunde nennen mich, oder vor allem auch meine Familie, Jillo.
Wirklich, immer noch?
Ja, schon.
Warum Jillo?
Ich weiß nicht, irgendwie hat mein Dad das mal angefangen und seitdem sagt es irgendwie fast jeder. Ich glaube, Jill ist zu langweilig, zu kurz.
Jill Eileen ist dein voller Vorname oder dein zweiter Name. Dann hast du eine Zwillingsschwester, die heißt Kim. Das sind ja schon außergewöhnliche Vornamen, wenn man, ja, aus Köln. Kommt ihr aus Köln?
Ja, genau, wir sind aus, ja, Köln. Ja.
Warum haben deine Eltern das ausgewählt? Wisst ihr das?
Gute Frage. Ich glaube, sie fanden die deutschen Namen vielleicht nicht so schön und wollten eher was Amerikanisches haben. Also ich bin zum Beispiel nach Jill Sander benannt.
Wirklich?
Aber es hat jetzt keinen Grund, sondern ich glaube, meine Mama und mein Papa fanden es einfach schön.
Das reicht ja auch aus.
Ja, und hast dann, weil der Name.
Hast du Produkte von Jill Sander dir dann gekauft?
Nee, eigentlich nicht.
Sehr teures Hobby, glaube ich.
Ja, ja. Aber ich habe noch einen Zweitnamen, weil mein Name halt so kurz ist. Das ist Eileen. Ja. Aber so nennt mich halt keiner. Es steht halt eigentlich nur auf meinem Ausweis. Und irgendwann, als ich mir mal einen Instagram-Kanal gemacht habe, habe ich mich halt Jill Eileen genannt, weil Jill zu kurz war. Und sonst habe ich aber nichts mit meinem Zweitnamen zu tun.
Das ist doch gut. Ich freue mich sehr, dass du ans Telefon gehst, weil wir haben ja schon mal versucht zu telefonieren vor einem Jahr. Da hat es nicht so ganz geklappt, von meiner Seite, dann von deiner Seite, dann von meiner Seite. Ich habe mal nachgeschaut. Also ich weiß gar nicht, wo man das genau nachschaut. Ich will, damit ich hier nichts Falsches sage. Man kann bei Instagram noch sehen, wie lange man jemandem folgt, oder?
Ja, ist das genau. So?
Und wie sehe ich das? Kannst du mir das erklären, damit man was lernt? Ich gehe auf dein Profil.
Man geht auf das Profil und dann auf, ja, Nachricht.
Ja.
Und dann müsste man es sehen können.
Scrollt man ganz hoch.
Genau,
wir
genau.
Wir haben natürlich sehr viel miteinander kommuniziert, aber.
Ja, jetzt steht bei uns, ihr folgt euch gegenseitig. Aber ich, ja, habe dir das allererste Mal 2017 geschrieben.
Sehe ich gerade.
Weil irgendwas mit den Presets nicht geklappt hat.
Aber
oder,
ich habe geantwortet.
Ja, du hast geantwortet. Richtig gut, weil meine allerersten Presets, die ich je gekauft habe, waren von dir.
Das ist doch schön.
Und da habe ich noch gar kein Instagram gemacht.
Okay, siehst du? Also wir kennen uns seit 2017. Ich glaube, ich folge dir so seit 2019, 20 dann, weil du woanders einfach in meinen Fokus als Reisebloggerin, glaube ich, ganz klassischer Natur in meinen Fokus gekommen bist und ich die Insta-Stories einfach sehr, sehr gut fand. Da werden wir jetzt gleich mal durchgehen. Dann gab es einen heftigen Unfall, den du gehabt hast, über den möchte ich auch reden. Dadurch bist du, und das will ich gar nicht bewerten, aber das hat dann schon auch nochmal eine gewisse, ja, also viele Leute in meinem Team haben durch den Unfall dich erst kennengelernt, muss man ja schon auch so sagen. Und in der heutigen Gesellschaft hilft ja sowas vielleicht sogar. Und eins meiner absoluten Ripkeys to Success ist ja Niederlagen nie ertragen. Und ich persönlich als stiller Follower muss sagen, dass ich extrem viel Energie aus deinem Weg seit diesem Unfall gezogen habe. Und du wirklich, also für mich wirklich ein Vorbild bist, wie man mit sowas umgehen könnte. Und ich sehr oft seitdem mir gedacht habe, alter Schwede, ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Und genau darüber will ich heute auch nochmal intensiv mit dir reden, wo du die Energie hernimmst, wie du das hinbekommst, weiterzumachen. Und wie es dir heute geht. Aber das kommt dann am Ende raus. 2017 hast du noch kein Instagram gemacht und hast mir aber Presets geschrieben. Ja, also nur so privat halt. Hast du Fotozeug dann aber?
Ja, genau.
Irgendwas musst du ja mit Fotos zu tun gehabt haben,
ja,
oder?
Genau. Ich habe halt schon immer gerne Fotos gemacht. Ich bin auch schon immer gerne gereist und habe dann halt für mich privat meine Bilder gemacht und für meine, ich sag mal, vielleicht 50 Follower, die ich auf Instagram hatte, meine Bilder auch gerne bearbeitet und das auch super, super gerne geteilt und deswegen auch schon 2017 Presets gekauft. Und 2018 habe ich dann zu Hause, also in Köln, alles liegen gelassen, also Wohnung und Job und alles und habe mir ein Backpack angezogen und bin halt ein Jahr alleine um die Welt gereist. Und da hat es dann so begonnen, dass ich dann wirklich viel auf Instagram gepostet habe, also so wirklich jeden Tag Daily Stories, aber halt auch jeden Tag in Feed gepostet. Und so kamen auf einmal immer mehr Leute darauf und sind mir gefolgt. Und ja, so hat sich das ergeben, dass ich Instagram gemacht habe, ehrlich gesagt.
Aber ich will nochmal zurückgehen. Du hast Abitur gemacht in Köln?
Ja, Fachabi.
Fachabi?
Genau, und dann habe ich im Möbelhaus gearbeitet als Einrichtungsfachberaterin.
Und das hat dich aber nicht ganz erfüllt, oder? Also irgendwas, also wart ihr reisen als Kinder? Waren deine Eltern?
Ja, wir sind schon immer viel gereist mit meinen Eltern. Die waren auch immer sehr aktiv, was das angeht. Wir waren jede Ferien unterwegs und ja, sie haben mich auch zwischendurch mal aus der Schule rausgeholt, um mal eine Runde zu reisen oder so. Ich hatte da immer relativ lockere Eltern, sag ich mal. Und ich hatte das schon immer so gefühlt im Blut und ich wollte immer mehr von der Welt sehen. Und ich war halt im Möbelhaus, da arbeitet man so von 9 bis 19 Uhr oder 10 bis 20 Uhr. Also man ist einfach den ganzen Tag da. Man bekommt nichts vom Wetter mit oder sonst was. Und dann hatte ich irgendwie einfach richtig den Drang danach zu reisen und was zu sehen. Und dann habe ich mir überlegt, hey, was willst du machen? Nimmst du jetzt mal ein Jahr eine Auszeit? Ich habe richtig, richtig viel und hart gearbeitet, richtig viel gespart. Ich hatte teilweise 4, 5, 6 Jobs gleichzeitig, damit ich mir diese Weltreise überhaupt finanzieren kann, weil ich halt in dem Jahr auch nicht arbeiten wollte, sondern nur reisen wollte.
Ja.
Und so hat sich das dann ergeben, dass ich dann zu Hause alles liegen gelassen habe und dann konnte ich mich nicht entscheiden, wohin ich reisen möchte. Also habe ich gesagt, komm, dann wird's eine Weltreise und ich reise einmal um die Welt.
Hilf mir nochmal, wie viele Jahre hast du im Möbelhaus gearbeitet?
5.
5, okay, also richtig eine längere Zeit. Und
ja, ich war sogar Abteilungsleiterin.
Oh, okay, herzlichen Glückwunsch. Also du hast einen Aufstieg und dann hast du aber irgendwann ja, also das eine ist ja diese Sehnsucht oder der sehr viel benutzte Begriff des Traumes, aber irgendwas in dir hat ja dann gemerkt, du warst dann, also ich meine mit 23 wahrscheinlich warst du Abteilungsleiterin oder sowas.
Mhm,
also
das, ja, 22 das war ja alles, schon.
Ja, und dann merkst du aber, ich will jetzt nicht mein ganzes Leben hier in dieser beruflichen wie auch privaten Situation verbringen. Weißt du noch, wann du dann entschlossen oder beschlossen hast, ich spare jetzt Geld, damit ich irgendwann auf Stopp drücken kann und reisen kann?
Also ich war schon immer ein Sparfuchs, das muss ich dazu sagen. Ich habe schon immer gerne gespart und auch gerne gut verdient und auch schon immer mehrere Jobs gleichzeitig gehabt. Also ich hatte selten nur einen einzigen. Ich habe auch schon mit 15 mein erstes Geld verdient und konnte mir Sachen selber leisten. Dementsprechend habe ich nie für auf ein spezielles Ziel gespart. Ich glaube, ich habe früher mal gesagt, nach irgendwann möchte ich mal einen Mercedes fahren. Bin mittlerweile ganz froh, dass ich das Geld nicht in Blech investiert hat, sondern in meine Reisen.
Erfahrung, ja.
Und in meine Erfahrung, genau. Und ich hatte privat einige Probleme, sage ich mal. Also meine Eltern haben sich halt getrennt und es war alles nicht so cool. In der Liebe lief es auch nicht und ich war einfach eher sehr unglücklich. Und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwas ändern. Mein Job hat mir gefallen. Das hat gar nicht am Job gelegen, sondern einfach nur daran, dass ich persönlich einfach nicht glücklich war und dann gesagt habe, ey komm, ich reise jetzt einfach mal um die Welt. Erstens, weil ich die Welt sehen will und zweitens, weil ich auch irgendwie mal hier weg möchte.
Kannst du mir, weißt du noch, wie viel Geld du gespart hast?
Also ja, ich hatte 20.000 Euro gespart.
Gespart. Und diese mit 20.000 Euro hast du dann für dich schon gewusst, damit komme ich einmal. Also man braucht Flüge einmal um die Welt. Mhm. Man braucht Unterkunft und Essen am Ende. Aber man kann ja sehr unterschiedlich reisen. Also nicht nur im Flugzeug, sondern auch in der Unterkunft und so weiter. Also hast du das dann davor dir schon ausgerechnet? Hast gesagt, okay, mit 20.000 komme ich jetzt einmal drumherum? Oder hast du, also und wir reden von 20.000 versteuert, nachsteuern, auf dem Konto verfügbar, richtig?
Ja, genau.
Geil. Also schon mal, also erstmal herzlichen Glückwunsch, mit 20.000 Euro weggelegt zu haben, ist wirklich nicht nur sparen, sondern ja auch gut verdienen, weil du hast ja auch normal gelebt, noch parallel dazu. Hast du das ausgemappt? Also hast du da dann alles gemacht oder bist du einfach losgereist damals?
Also ich bin schon so eine kleine Planerin. Ich liebe das auch. Das ist so mein geheimes Hobby. Ich plane alles.
Wirklich?
Ja. Also ich liebe das total und deswegen habe ich die Reise schon geplant, soweit man so eine Reise halt planen kann. Es läuft ja nicht immer alles, wie man sich das vorstellt oder wie man das plant und dementsprechend habe ich mir vorher schon darüber Gedanken gemacht. Ich habe geschaut, okay, in, keine Ahnung, Thailand kann ich für 2 Euro in einem Hostel schlafen, aber in Australien, Neuseeland brauchst du schon 30, 40 Euro für eine Nacht in einem Hostel. Habe ich so kalkuliert, wie lange man circa da ist, die Flugpreise berechnet und bin dann auch so drauf gekommen, dass es mit 20.000 Euro klappen könnte. Und ich dachte mir immer, okay, wenn es leer geht, dann muss ich entweder nach Hause oder ich muss halt einfach dann vor Ort arbeiten. Und letztendlich hat es geklappt. Ich bin mit, ich glaube, es waren knapp 17.000, 18.000 Euro ein Jahr gereist. Ich bin richtig low budget gereist. Das hört sich jetzt nach sehr, sehr viel Geld an. Man kann natürlich auch für sehr, sehr, ja, wenig Geld ein Jahr unterwegs sind. Wenn man jetzt, sag ich mal, nur in Asien oder so ist, schafft man es teilweise auch echt für 5.000, 6.000 Euro zu reisen für ein ganzes Jahr. Habe ich einige kennengelernt. Aber ich habe auch Leute kennengelernt, die waren ein Jahr für 80.000 unterwegs. Also ich glaube, da gibt es von bis alles Mögliche und im Prinzip keine Grenzen. Und ich habe wirklich teilweise tagelang nur von Haferflocken und Wasser mich ernährt. Krass. Weil ich einfach dieses Ziel hatte, diese Weltreise zu machen und das Jahr durchzuziehen, ohne zu arbeiten. Also einfach nur von meinem Ersparten.
Perfekt. Und weißt du noch, also kannst du mich ein bisschen mitnehmen, wo die Reise hinging? Also bist du Richtung Osten gestartet oder Richtung Westen? B, was war zumindest für die 23-jährige Jill das beste Land oder wo warst du am glücklichsten? Wann war so ein Zeitpunkt, wo es voll geil war? Und schon auch, also jetzt frage ich habe eine 18-jährige Tochter und eine 12-jährige Tochter und die demnächst auch, wir jetzt als Eltern zum Beispiel gesagt haben, der Älteren, die sollte lieber, also ich finde es sehr, sehr schwierig, mit 18 sich zu entscheiden, was man danach macht. Ich kann es bis heute nicht. Also ich weiß nicht, was ich die nächsten 3 Jahre beruflich mache. Und dementsprechend ist mir natürlich umso schwieriger gefallen. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass meine Eltern, also A, war ich sehr, sehr früh über Zivildienst. Ich bin so alt, ich habe noch Zivildienst gemacht ein ganzes Jahr.
Verrückt.
Und das hat mir extrem geholfen, weil ich A, eine gesellschaftliche Einstellung, also in der Pflege, das finde ich sehr, sehr gut, das hat mir gut getan. Und natürlich schon auch ein Jahr drüber nachzudenken, was interessiert einen so und habe aber dann auch das Reisen für mich entdeckt und war in Amerika nochmal ein halbes Jahr, weil so ein bisschen ein Zwischenbereich war und war genau da an diesem Ort, wo wir jetzt leben und habe quasi da so ein tiefes Bedürfnis, hier vielleicht mal leben zu können, entwickelt mit 18, 19 und gar nicht ein Bedürfnis, einen Beruf auszuwählen. Also so, ich hatte nicht, ich will jetzt Anwalt werden, ich will was auch immer werden, sondern es war eher ein Ziel des Lebensmittelpunktes. Dementsprechend interessiert mich, also wir als Eltern haben jetzt unserer Tochter gesagt, es ist voll okay, erstmal ein Jahr zu reisen zum Beispiel. Australien ist ja voll geil mit Work and Travel, gerade für Deutsche, sie hat einen deutschen Pass. Und aber trotzdem, in welche Richtung ging es bei dir damals los? Jetzt erstmal nur die erste Reise und wie bist du zurückgekommen? Also kamst du dann wieder nach Köln? Einmal um die Welt?
Ja, genau. Es ging dann zurück nach Köln. Aber ja, bei mir war es so, dass ich mir halt in dem Jahr gesagt habe, ich möchte erstmal das Jahr reisen und ein richtig geiles Jahr haben und so viel sehen wie nur möglich, weil ich wusste ja gar nicht, ob ich danach irgendwann nochmal die Möglichkeit habe, so lange und so viel zu reisen und so viel zu sehen. Dementsprechend wollte ich in einem Jahr halt viel sehen und habe mir aber vorgenommen, danach zurückzukommen. Ich habe auch mit meinem Boss damals gesprochen, dass ich wieder meinen alten Job haben kann. Also mir wurde die Stelle als Abteilungsleiterin sogar ein Jahr freigehalten. Da wurde dann jemand anders für eingesetzt. Aber wenn ich wieder zurückgekommen bin, musste er wieder gehen und ich konnte den Job wieder haben.
Okay.
Was ja im Prinzip ein gutes Zeichen ist, dass ich einen guten Job gemacht habe. Und ich hatte auch sowieso ein Stipendium für ein Studium und alles. Dementsprechend, als ich losgereist bin, war ganz klar, ich gehe wieder in meinen alten Job zurück, ich werde studieren und irgendwann werde ich den Laden führen. So, das war das, was ich mir eigentlich gedacht habe. Und ja, da bin ich losgereist und ich habe mich halt dann während der Reise verändert, weil ich glaube, wenn man reist, hat man nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel auf die Welt, wie als wenn man einfach nur so zu Hause in seiner Komfortzone ist und jeder Tag sieht irgendwie total gleich aus. Man trifft so viele interessante Menschen, mit denen man sich unterhält und auf einmal merkt man so, was man eigentlich für Möglichkeiten hat. Und ja, ich bin dann ja das ganze Jahr gereist. Ich habe im Süden angefangen, also ich war erstmal in Kapstadt, nee, stimmt gar nicht, auf Sansibar habe ich angefangen. Okay. Auf Sansibar habe ich angefangen, dann bin ich runter nach Kapstadt, dann bin ich nach Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika, dann war ich in Asien ganz, ganz viel, aber auch in Australien und Neuseeland. Also ich habe in dem einen Jahr 26 Länder bereist. Geil. Das war echt viel, aber also sehr intensiv, aber auch sehr, sehr toll. Also ich würde es jederzeit wieder so machen. Das ist wirklich die beste Zeit meines Lebens. Am besten.
War's sicher?
Ja, also manche Länder schon, manche nicht. Ich meine, ich bin eine kleine Blondine und ich habe echt auch echt Schiss. Also ich bin auch wirklich ein Angsthase. Meine Familie hat mir das teilweise gar nicht zugetraut. Die hat gesagt, ach, die Jill kommt eh wieder nach ein paar Wochen wieder. Wenn die erste Spinne sieht, ist die wieder zurück. Weil ich habe eine super krasse Spinnenphobie. Ganz schlimm. Und ich habe Angst in der Dunkelheit. Also wenn es dunkel ist, verlasse ich normalerweise nicht das Haus.
Okay.
Und das ist jetzt mit fast 30 schon etwas besser, aber ich fühle mich einfach im Dunkeln nicht wohl. Und auf der Weltreise war es dann halt so, dass ich meine Flüge so gelegt habe, dass ich im Hellen ankomme. Wenn mal eine Verspätung oder so war, war halt schwierig, dann ist es auch mal im Dunkeln so gewesen. Dann musste ich wirklich all meinen Mut zusammenreißen und irgendwie gucken, dass ich ins Hostel komme. Und ich bin halt einfach immer... Also ich war gar keine Partymaus in dem Jahr. Die ganz, ganz viele, die so Backpacken gehen, die feiern ja ganz viel, aber ich war in einem Jahr vielleicht auf 2 Partys, weil ich einfach immer früh schlafen gegangen bin, weil ich ja die Dunkelheit nicht mag. Ja. Und bin dann einfach immer früh aufgestanden. Also wenn die Sonne untergegangen ist, bin ich schlafen gegangen und wenn die Sonne aufgegangen ist, bin ich aufgestanden. Und so hatte ich eben auch einfach richtig, richtig viel vom Tag und die Möglichkeit, richtig viel vom Land zu sehen und nicht verkatert den ganzen Tag verschlafen.
Richtig, so. Was war das beste Land auf der Reise?
Ich hab eine ganz große Liebe für Sansibar, also Tansania.
Ja.
Ich habe da nämlich auch ein kleines Patenkind und ja, hab da so Freiwilligenarbeit so ein bisschen im Kindergarten da gemacht und hab mich da echt voll in dieses Land verliebt. Aber auch Hawaii. Auch wenn es damals unbezahlbar war, ich habe da auch so einige Tricks angewendet, da günstig durchzukommen damals. Aber ja, Hawaii finde ich schon echt toll, weil es einfach so viel zu bieten hat. Diese ganzen Wanderungen, man kann super surfen, die ganze Natur ist so schön, aber es gibt auch tolle Städte und ich finde Hawaii ganz toll.
Ja, Hawaii ist wunderschön. Was sind denn die Tricks, um da billiger durchzukommen?
Also ich hatte ja ein Stipendium und mit meinem Stipendium durfte ich für 3000 Euro3000 Euro im Jahr konnte ich was einreichen, womit ich mich weiterbilde. Damit war eigentlich halt das Studium geplant, aber dann, als ich irgendwann immer mehr gedacht habe, boah, willst du wirklich studieren, habe ich dann einfach mal eingereicht, ob ich nicht eine Sprachschule auf Hawaii besuchen könnte. Und das haben sie angenommen. Und dann habe ich 2 Wochen eine Sprachschule auf Hawaii besucht und habe da mein Englisch verbessert. Bin auch nicht immer zur Schule gegangen, weil manchmal habe ich halt was unternommen.
Ja.
Und so konnte ich mir dann Hawaii angucken und das als Low-Budget-Traveler, weil ich einfach keinerlei Kosten da hatte, außer Essen und Trinken.
Geil. Naja, aber genauso, also es ist perfekt, genauso geht's ja und genauso funktioniert's ja. Und was ist ein Land, was kann man sich sparen, wo du gedacht hast, ach, Da muss ich nicht nochmal hin. Gibt's was aus der ersten Reise?
Boah, das ist voll schwer zu sagen, weil jedes Land, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, da will ich erst recht nochmal hin, um andere Seiten zu sehen. Also zum Beispiel El Salvador hatte mir nicht so gut gefallen.
Ja.
Aber jetzt möchte ich da voll gerne nochmal hin, um mich eben vom anderen zu überzeugen. Weil irgendwie glaube ich schon, dass jedes Land was Tolles zu bieten hat. Oder auch zum Beispiel Indien ist ein super nicht schönes Land, finde ich. Und ich habe mich da auch so unwohl gefühlt als blonde Frau, sage ich mal. Aber ich möchte unbedingt nochmal dahin, um noch mehr von dem Land zu sehen, weil ich diese Länder dann irgendwie auch mit am interessantesten finde.
Ja.
Ja.
Es ist gut. Also genau so eine zweite Chance hat jedes Land da ja verdient, finde ich. Du bist dann aus der Weltreise zurückgekommen. Es ist
ja, genau.
2019. Hast du dann wieder angefangen bei dem Möbelhaus?
Ja.
Ja?
Ich war im Studium eingeschrieben. Ich habe im Möbelhaus.
Was für ein Studium war das?
Business Administration.
Okay. Also ein klassisches BWL-mäßiges.
Ja, genau. Aber weil das halt auch einfach zu meinen Zielen gepasst hat, weil ich ja dachte, komm, irgendwann wirst du einfach Geschäftsleiter von diesem Möbelhaus oder du machst mal dein eigenes Möbelhaus oder irgendwas, weil ich lieb nach wie vor Einrichtung und ich habe es einfach total geliebt, Menschen dabei zu helfen, das Haus oder die Wohnung einzurichten. Aber dann bin ich zurück in den Beruf gegangen und habe gemerkt, weiß nicht, ich fühle mich hier ein bisschen wie im Knast, weil ich glaube, jeder, der schon mal in einem Möbelhaus war, weiß, es gibt keine Fenster und es ist auch alles sehr schlau gemacht. Man hat immer das gleiche Licht, dass man gar nicht weiß, wie viel Uhr es ist und man weiß gar nicht, ob es regnet, ob die Sonne scheint, ob es schneit. Und ich habe mich da so unwohl gefühlt, also mir ist die Decke da wirklich auf den Kopf gefallen. Und parallel war es so, dass ich auf Instagram langsam eine kleine Reichweite entwickelt hatte, dadurch, dass ich das ganze Jahr von der Weltreise meine Reise geteilt habe, eigentlich nur für Freunde und Familie, dass die halt gucken können, was ich so treibe und ich nicht jedem bei WhatsApp alles schicken muss. Aber irgendwie sind da ganz viele Menschen auf mich aufmerksam geworden und dann kamen am Ende der Weltreise die ersten Jobanfragen rein.
Was war das? Was war die erste Job? Also erstmal, wie viele Follower hattest du da so?
Da hatte ich so 45.000.
Das ist ja schon relevant.
Ja.
Also das ist ja nicht nur ein bisschen, sondern das ist ja sehr relevant.
Ja, aber ich hatte ja keine Ahnung. Also ich war so, ist das jetzt überhaupt echt? Also ich hatte ja wirklich gar keine Ahnung von diesem Business. Und dann kamen die ersten Jobanfragen rein. Da waren halt so ein paar Brands, ich sag mal wie Pure Lay oder Captain & Son, mit denen ich auch bis heute noch zusammenarbeite. Was ganz schön ist seit so vielen Jahren. Aber vor allem eine war richtig cool. Und zwar war das eine Agentur, die im Prinzip Messen veranstaltet für Job und Ausbildung. Das heißt, dass wenn man nicht weiß, was man mal machen möchte, dann kann man zu dieser Messe gehen und schauen, welchen Studiengang man belegen möchte oder welche Ausbildung man machen kann. Also es waren so Ausbildungsmessen. Und die haben mich eingeladen, dass ich darüber spreche, dass man ein Gap Year machen sollte. Fand ich total geil, dass dann überall Stände sind, die die Leute dazu bringen wollen, zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Und dann komme ich auf die Bühne und sage so, das könnt ihr Alex knicken, lasst das erstmal sein, macht erstmal ein Gap Year.
Naja, aber also um genau danach dann ja klarer zu sein. Und bei dem Gap Year denkt man ja auch wahrscheinlich darüber nach. Ist doch, ey.
Ja, genau. Und das war richtig, richtig cool, weil ich das dann wirklich anderthalb Jahre lang gemacht habe und mit denen so richtig rumgetourt bin und dann als Speaker unterwegs war und wirklich durch ganz Deutschland in jeder großen Stadt meine Vorträge halten durfte über meine Weltreise, also über das, was ich halt lieb, durfte ich sprechen und dann ganz viele Menschen damit inspirieren und motivieren, mutig zu sein und auch vielleicht einfach mal zu reisen. Ja, und so sind dann natürlich noch mehr Menschen auf einen aufmerksam geworden und so hat sich das dann irgendwie alles ergeben, dass ich dann gesagt habe, ich kündige meinen Job.
Okay,
und,
also du bist da nicht mehr, weil irgendwo habe ich gelesen, dass du noch ein bisschen Social Media danach fürs, also beratend, glaube ich, denen geholfen hast bei deren Instagram von dem Möbelhaus.
Genau, ich habe dem Möbelhaus irgendwann noch so ein bisschen bei Instagram geholfen, aber dann so nach, ich glaube, sechs, sieben Monaten habe ich dann da ganz gekündigt und ich habe auch mein Studium hab mich da wieder ausgeschrieben.
Abbrecherin, ich auch. Also ich bin
Ich habe nie angefangen.
Aber du hast ja ein Stipendium gekriegt, oder nicht?
Ja, aber das ist dann halt links liegen geblieben, das Geld, außer die Hawaii-Reise.
Okay, verstanden. Dann kam aber irgendwann nicht nur Instagram, sondern auch Jamie ist der richtige Name von deinem Partner,
ja,
richtig?
Ja, genau.
Wo hast du ihn kennengelernt?
In San Diego.
Okay, hier um die Ecke.
Ja, genau. Direkt bei dir um die Ecke und auch auf meiner Weltreise. Also
ganz in der lustig. Ersten Runde sozusagen.
2019. Genau. Im Hostel in San Diego stand da auf einmal vor mir.
Holländer?
Holländer, genau.
Und hat gesagt, hey, ich mache was Ähnliches. Auch ein Reisetyp wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Er reist auch gerne. Er war zu dem Zeitpunkt 4 Wochen unterwegs an der Westküste und ich bin auch gerade die Westküste entlang gereist. Und dann haben wir uns in San Diego kennengelernt und dann halt, ja, wie man das so dann gemacht hat, Instagram ausgetauscht. Handynummern hat man ja irgendwie nicht mehr ausgetauscht ab einem Moment. Und ja. Dann haben wir uns ein paar Wochen später in San Francisco wieder gesehen. Da hat es dann gefunkt. Und dann bin ich aber noch 6 Monate weitergereist. Und danach haben wir uns aber dann in Köln getroffen.
Ja.
Und dann haben wir nach unserem ersten Date eine Reise nach Israel gebucht. Und dann waren wir 2 Wochen später in Israel. Das war unser zweites Date. Und dann waren wir zusammen. Und sind wir heute noch.
Das ist schon mal großartig. Und ihr habt auch irgendeinen Van ausgebaut irgendwo
genau.
mal. Da habe ich dann wieder das sehr im Fokus gesehen. Ich glaube auch damals, irgendwie seid ihr nach Yosemite oder bist allein nach Yosemite, das habe ich irgendwie noch so halb triggert das gerade bei mir, dass ich irgendwie mit ihr noch geschrieben hatte, ob ihr hier noch vorbeikommt oder nicht.
Ja, das genau, das war letztes Reise. Jahr.
Ja,
genau. Also wir haben unseren eigenen Van ausgebaut. Ich habe ja dann irgendwann meinen Job gekündigt und war ja dann hauptsächlich Travel-Bloggerin. Also ich habe mich halt komplett aufs Reisen spezialisiert, sage ich mal, und hatte auch die verschiedensten Anfragen weltweit und hatte wirklich auch weltweit immer tolle Jobs. Und dann kam halt Corona und dann war so, okay, was machen wir jetzt? Weil eigentlich wollten wir weiter ja um die Welt reisen.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, ey komm, wir bauen uns jetzt einfach einen Van aus und reisen halt einfach durch Europa. Und deswegen haben wir den Lockdown im Prinzip genutzt und haben uns einen eigenen Van ausgebaut, so einen Mercedes Sprinter. Und sind dann damit 8 Monate durch Europa gereist während Corona. War ganz
geil. Das hat auch funktioniert und dann seid ihr irgendwann nach Afrika. Und wie bei jedem, also hier geht es ja immer um Wege zum Ruhm. Und
genau.
Ich finde, dein Weg zum Ruhm ist interessant bis dahin. Also das mich interessiert sowas. Ich finde das geil und finde das inspirierend, dass man auch aus dem Möbelhaus nach Israel kommt, wenn man die richtigen Wege irgendwie da dann auch geht. Aber es ist ja auch ein, also du wirkst ja schon sehr vorbereitet und sehr analytisch auch und nicht so trottelig, ach komm, ich guck mal, wo es hingeht, sondern du weißt ja, was du tust. Das heißt, du bist ja jetzt auch nicht völlig blauäugig in irgendwas reingerannt, sondern wusstest schon relativ genau, wie du dich vorbereiten sollst, irgendwo hinzugehen und hast ja dann mehr oder weniger, und das muss man ja schon sagen, also Instagram ist in den letzten 5 Jahren immer größer geworden, das Thema Reisen ist größer geworden, fast alle, egal wie, aus was für einer Generation du kommst, als Hotelbetrieb, allen ist klar, wir brauchen Leute mit Reichweite, die gegebenenfalls die Experience bei uns in Hotel, Gastro, Flug, was auch immer, transportieren. Nach draußen ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar inzwischen wichtiger in manchen Bereichen als alles andere als das eigene Instagram, als Werbung schalten, als was auch immer. Dementsprechend ist das ja schon auch ein sehr ertragreicher Moment dann irgendwann, wo du für dich sagen kannst, davon kann ich jetzt leben. Davon können wir auch leben. Also Jamie hat auch Content gemacht, ne?
Ja, genau. Aber Jamie ist die ganze Zeit noch in seinem alten Job auch angestellt. Also der hat der hat ein bisschen runtergeschraubt. Der arbeitet da noch 60%. Aber der ist dann noch ganz normal angestellt und er hat auch noch so seinen ganz normalen Job als Process Operator, sag ich mal. Aber er unterstützt mich in den anderen Zeiten und kann mit mir oft auf Reisen gehen und ja, so helfen wir uns gegenseitig ein bisschen.
Und da will ich jetzt mal hinspringen ins Jahr 2022.
Ja.
Wie leider zu so einem Weg zum Ruhm gehört auch manchmal ein Stein oder ein Geisterfahrer in dem Fall dazu. Das war, also ich habe das damals, hab fast alles von dir konsumiert, auch diese Reise nach Namibia und fand es immer total geil, wie ihr auch das transportiert habt, wie ihr gereist seid. Und genauso schockiert war ich natürlich in dem ersten Moment. Aber vielleicht kannst du es mir nochmal einmal sauber erzählen, wie das überhaupt passiert ist und was du noch erinnerst.
Ja, also wir sind in den letzten Jahren super, super viel gereist und bis zu Namibia haben wir auch schon 75 Länder bereist und uns ist eigentlich nie irgendwas Schlimmes passiert und auch immer alle haben zu uns gesagt, ey, habt ihr keine Angst, dass mir irgendwas passiert? Und wir waren immer so, nee, gar nicht, was soll denn groß passieren? Und dann waren wir 2022 im September in Namibia, ein unfassbar schönes Land, also trotz Unfall sage ich jedem, ihr müsst dahin, weil es so, so toll ist. Ja, aber an einem Morgen war es so, ich erinnere mich ganz genau daran, dass Jamie jetzt gesagt hat, ey, hier ist es so schön, wollen wir hier nicht noch eine Nacht länger bleiben? Und dann habe ich, Planerin, zu ihm gesagt, nee, das geht doch nicht, ich habe doch schon einen Campingplatz in Swakopmund gebucht, das heißt, wir müssen jetzt los. Und dann sind wir losgefahren und jeder, der schon mal in Namibia war, weiß, dass es ganz viele so Gravel Roads gibt. Und die gehen teilweise wirklich 300, 400 Kilometer nur geradeaus und teilweise kommt einem wirklich 4-5 Stunden kein einziges Auto entgegen. Also ich erinnere mich noch, dass ich eine Story einen Tag vorher aufgenommen habe und gesagt habe, das ist so verrückt, wir fahren hier schon seit 4 Stunden und uns ist noch kein einziges Auto entgegengekommen. Ja, das war an dem Tag ein bisschen anders. Ich war am Handy. Die meiste Zeit ist es so, dass wir es so machen, dass Jamie fährt und ich beim Fahren eben am Handy bin und arbeite und meine Storys hochlade und so weiter. Und auf einmal gucke ich hoch und sehe halt, dass auf dieser Gravel Road ein weißes Auto uns entgegenkommt, aber auf unserer Fahrbahn. Also es ist halt so, dass wenn dich ein Auto überholt, dann ist auf einmal alles voller Staub aufgrund von den ganzen Kieselsteinen und du siehst halt erstmal für ein paar Sekunden nichts. Aber das war so das Normalste. Also wenn ein Auto mal vorbeigekommen ist, wusstest du, okay, du siehst jetzt für ein paar Millisekunden nichts. Du hältst einfach das Lenkrad gerade, weil du weißt ja, es geht geradeaus. Hat's man ja vorher gesehen. Alles gut. Aber dann war es so, dass ich hochgeguckt habe und dann aus dieser Staubwolke einfach so ein weißes, riesengroßes Auto uns entgegenkam. Aber auf unserer Spur. Und es war bestimmt schon 2 Meter nah. Und ich weiß nur, dass Jamie gerufen hat, no, 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 und nach rechts gelenkt hat, um dem Auto irgendwie auszuweichen. Und an mehr erinnere ich mich auch nicht. Und dann ist der Unfall halt schon passiert. Also es ist halt dann im Prinzip der Geisterfahrer in uns reingefahren. Beziehungsweise der Geisterfahrer wollte ein anderes Auto überholen, trotz Staub, also dass er nichts gesehen hat. Und in Namibia ist das wohl so ganz normal, die überholen alle, auch wenn man nichts sieht, weil ja 90% einem eh keiner entgegenkommt. Und der gute Mann war 89 und hat das wahrscheinlich sein ganzes Leben so gemacht und ihm ist nie jemand entgegengekommen. Bis zu dem Tag. Ja.
Ihr wart in was für einem Auto? Ein Pickup-Truck, ne? Das war
ja
schon.
Ja, so ein Toyota, schon so ein fettes Teil, zum Glück.
Und du bist auf der Beifahrerseite und links in der Beifahrerseite. Ist der eingeschlagen, ne?
Ja, genau. In Namibia ist ja Linksverkehr. Das heißt, Jamie hat am Steuer rechts gesessen, ich links. Jamie hat probiert, nach rechts auszuweichen. Und dementsprechend ist das Auto dann genau in meine Seite reingefahren. Meine Seite war komplett weg. Also von der hat man nichts mehr gesehen. Und wenn man sich das Auto nach dem Unfall angesehen hat, dann hätte niemand gedacht, dass man es da lebend rausschafft.
Genau. Also ich habe das gesehen
aus meiner Seite.
Und dachte, das, ja. Also, du weißt nichts mehr vom Unfall und auch von danach nicht mehr. Was ist das Erste, was du erinnerst?
Wir haben uns überschlagen. Das Auto lag auf der Seite und ich weiß halt jetzt auch von Erzählungen von Jamie, er war so nach ein paar Minuten wieder wach, weil unser Körper ist sehr, 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 sehr schlau. Als er gemerkt hat, dass ein Unfall passiert, hat der ausgeschaltet und wir waren beide einfach weg. Und Jamie ist aber schon nach wenigen, wir wissen es nicht genau, 2-3 Minuten vielleicht wach geworden, hat aber dann gesehen, dass ich halt im Gurt oben hänge. Ich habe so über ihm im Gurt gehangen, weil das Auto auf der rechten Seite gelegen hat. Und Jamie hat dann irgendwo ein Messer gesucht oder irgendwas, womit er mir den Gurt aufschneiden kann. Und als er mir den Gurt aufgeschnitten hat, bin ich auf ihn gefallen. Aber Jamie dachte eigentlich, dass ich nicht überlebt habe, weil ich halt in dem Sitz gehangen habe, Blut überströmt und so letzte Atmungen gemacht habe, laut seinen Erzählungen. Und dann hat er den Gurt aufgeschnitten und dann bin ich halt auf ihn gefallen und während des Falls bin ich wach geworden.
Okay, und das erinnerst du noch?
Ja, das weiß ich noch. Mhm. Das weiß ich noch. Jamie hat dann, seine ersten Worte waren so, hey, we had an accident, weil wir sprechen ja Englisch, weil er ja Niederländer ist.
Ja.
Und ich dachte mir dann noch so, dein Ernst, das habe ich auch gemerkt.
Ja. No shit.
Habe aber nichts gesagt, weil ich war halt einfach nur halb da. Aber meine ersten Worte, die ich gesagt habe, ist, my spine is broken. Also das war das Erste, was ich gefühlt habe. Und das Erste, was ich gedacht habe, ist, dass meine Wirbelsäule gebrochen ist.
Oh Gott.
Und daraufhin habe ich dann zu Jamie gesagt, er soll mir bitte meine Beine kneifen. weil ich wissen wollte, ob ich meine Beine noch spüren kann, weil man kennt ja die Geschichten, dass wenn was mit der Wirbelsäule ist, dass man auf einmal querschnittsgelähmt ist oder so. Und dann konnte ich meine Beine zum Glück noch spüren, aber ich war nicht in der Lage, mich nur einen einzigen Zentimeter zu bewegen. Oh, und das war so eigentlich das Schlimmste, weil du halt nichts konntest. Und wir lagen dann bestimmt so eine Stunde in diesem Auto. Und wir hatten auch keinen Empfang oder nichts, also wir konnten noch nicht mal mehr Hilfe suchen. Wir wussten noch nicht, was mehr, wo unsere Handys sind. Also wir hatten halt nichts, wir lagen einfach nur da. Jamie hat probiert, mich die ganze Zeit wach zu halten. Es ist so verrückt, in was für einen Überlebensmodus man dann übergeht, weil ich war zwischendurch immer wieder weg, weil ich halt so starke Schmerzen hatte. Und Jamie hat dann immer weiter mir Fragen gestellt, wie viele Finger er mir zeigt, wie meine Eltern heißen oder, damit ich halt irgendwie da bleibe. Und ich habe halt so viel Blut verloren. Der hat halt richtig Angst, dass auch irgendwas in meinem Kopf nicht stimmt, weil mir auch so Blut aus dem Ohr gelaufen ist und so. Dann wurde es richtig krass. Also dafür, dass normalerweise einem stundenlang keiner entgegenkommt, war es an dem Tag so, dass dann relativ viele Autos für Namibia vorbeigekommen sind. Im ersten Auto war ein deutscher Physiotherapeut, der mittlerweile in Namibia lebt. Und der ist dann direkt weitergefahren, nachdem er kurz abgecheckt hat, ob er bei uns irgendwas tun kann, und hat erstmal Netz gesucht, um halt eben ja Polizei und Krankenwagen zu informieren, was natürlich auch super, super wichtig war. Ist dann irgendwann wieder zurückgekommen und die Ersthelfer haben sich eigentlich alle um das andere Auto gekümmert, weil in dem Auto war eine Frau 85 und der Mann 89 und die hatten erstmal nur Angst um die alten Leute, sag ich mal, hört sich jetzt blöd an, aber die waren halt komplett unter Schock. Und die hatten aber nicht viel. Also die Frau hat das Handgelenk gebrochen und der Mann hat das Brustbein gebrochen. Das war jetzt nichts im Gegensatz zu dem, was ich hatte. Und irgendwann, bestimmt anderthalb Stunden später, kam dann eine niederländische Unfallchirurgin vorbei, die auf Honeymoon war. Und das finde ich so verrückt, weil, also erst kam ein deutscher Physiotherapeut, ich bin deutsch, mein Freund ist Niederländer, und dann kommt eine niederländische Unfallchirurgin, die im Krankenwagen in der Niederlande fährt und arbeitet, also so verrückt einfach. Die hat dann erstmal realisiert, dass ich eigentlich diejenige bin, der es da am schlechtesten geht und die unbedingt Hilfe braucht.
Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Ihr seid immer noch in dem Auto drin die ganze Zeit? Ja. Also ihr seid nicht, weil da wird ja, das Auto ist auch, es liegt auf der Seite, ne?
Ja, genau, es liegt auf der Seite und wir wussten ja,
dass... Und ihr kommuniziert, aber dass draußen irgendwen gibt's, der mit euch redet, und aber ihr liegt da immer noch drin.
Ja, genau. Zwei Stunden lang. Anderthalb waren es bis dahin, ja. Oh. Aber von draußen hatten wir halt nicht viel Kontakt. Wir haben halt die ganze Zeit gehört, dass Leute da sind und so weiter, und zwischendurch kam mal jemand und hat uns gefragt, ob alles okay ist oder so, aber wir konnten halt nicht. Jamie und ich haben zwischendurch probiert, ob wir es schaffen, alleine aus dem Auto rauszuklettern, aber es ging halt nicht. Also ich konnte mich keinen Millimeter bewegen. Es war nicht möglich. Gar nicht. Und dann die niederländische Unfallchirurgin, die hat das aber dann auch realisiert, dass es mir richtig, richtig schlecht geht, und die hat dann so ein bisschen das Lied übernommen und hat dann halt gesagt, ey, wir müssen uns mal um das Mädel da unten drin kümmern, weil bei der sieht's gerade richtig schlecht aus. Und dann haben mich, ich weiß es nicht, ich glaube 3 Leute aus dem Auto rausgezogen, und ist der schlimmste Moment meines Lebens, und es wird auch, glaube ich, immer bleiben, weil ich in meinem Leben noch nie so Schmerzen verspürt habe und auch gar nicht wusste, dass ein Körper so Schmerzen verspüren kann, weil sie haben ja dann an meinen Armen gezogen und mich dann rausgezogen an meinen Arm. Also man musste mich aus dem kleinen Fenster oben rausziehen, weil Türen oder so konntest du nicht mehr aufmachen, es war ja alles kaputt. Das heißt, ich musste aus einem mini, mini kleinen Loch rausgezogen werden, das heißt Arme nach oben. Ich bin zum Glück sehr klein und sehr schmal und wurde dann so rausgezogen, und Jamie hat von unten gegen meinen Po so gedrückt und hat mich da halt so mit rausgedrückt, sag ich mal. Währenddessen bin ich mehrfach auch bewusstlos geworden, weil ich das gar nicht aushalten konnte. Weiß nur, dass ich die ganze Zeit geschrien habe, nein, 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 so, das geht nicht. Aber sie hat dann gesagt, hört nicht auf sie, wir müssen sie da rausholen. Ja. Und so wurde ich dann halt im Prinzip gegen meinen Willen rausgeholt, was letztendlich super war. Aber in dem Moment halt einfach krass war. Und dann wurde ich auf diese Straße gelegt, aber zum Glück auf eine Decke. Also die Unfallchirurgin hat direkt gesagt, wir müssen sie auf eine Decke legen, dass, wenn wir sie nochmal transportieren, wir sie an der Decke tragen können, auf allen vier Seiten. Was smart war. Und dann habe ich bestimmt auch nochmal eine Stunde 40 Grad in der Sonne gelegen. Immer noch kein Krankenwagen, nichts. Und dann irgendwann haben wir uns dazu beschlossen, beziehungsweise die anderen haben sich dann dazu entschlossen, mich auf eine Rückbank von einem Truck im Prinzip zu legen und dann dem Krankenwagen entgegenzufahren, weil es halt schon so lange gedauert hat und ich die Schmerzen halt nicht mehr ertragen konnte. Ja, und so war das dann, dass ich dann auf dieser Rückbank da hinten lag und dann sind wir über diese Gravel Road, was du dir vorstellen kannst mit so vielen Brüchen. Vielleicht einmal kurz zu sagen, warum das so schlimm war, mich aus dem Auto zu heben und diese Gravel Road und so. Ich hatte beide Handgelenke gebrochen, ich hatte das rechte Schulterblatt gebrochen, ich hatte 6 Rippen gebrochen, das Brustbein gebrochen, mein Becken 4-fach gebrochen, 2 Wirbel, mein Kreuzbein und mein rechter Fuß war komplett zertrümmert.
Oh Gott.
Also eigentlich von oben bis unten hatte ich leider alles gebrochen. Ja, und dann weiß ich nur noch, dass halt irgendwann der Krankenwagen entgegenkam. Dann habe ich meine erste Ladung Morphium noch auf der Rücksitzbank bekommen. Dann wurde ich irgendwie in den Krankenwagen gelegt, aber davon weiß ich nicht viel, weil da war ich wieder weg. Also Jamie hat mir irgendwann noch erzählt, dass sie mehrfach auf dem Weg ins Krankenhaus anhalten mussten, weil sie dachten, ich schaff's nicht. Ja. Also musste ich irgendwann halt künstlich beatmet werden und alles. Und sobald ich aber dann im Krankenhaus ankam und ich auf gut Droge war, sag ich mal, weil ich so viel Schmerzmittel bekommen habe, war ich irgendwann klar bei Verstand und war da. Also ich war so richtig da. Ganz komisch.
Oh Gott. Und dann wurde, also ich erinnere noch, zumindest erinnere ich das so, dass dein Fuß amputiert werden sollte, richtig? Also
ja.
Das erste war, der Fuß ist nicht mehr zu rechnen, 17-facher Bruch, irgendwann
nur in der Ferse.
Ja, also der sollte amputiert werden und
ja, genau.
Ihr habt euch aber dagegen entschieden, richtig?
Ja, genau, es hat dann nochmal, also in Afrika haben die mir schon gesagt, dass ich nie wieder gehen werde, daraufhin haben wir natürlich gesagt, ey, das kann nicht wahr sein, wir gucken erstmal, was die deutschen Ärzte sagen und dann haben wir die ganzen CT und Röntgenbilder und so weiter erstmal an alle möglichen Ärzte in ganz Europa geschickt und haben überall nach einem Arzt gesucht, der gesagt hat, er operiert und das sah erstmal nicht so gut aus, weil jeder Arzt gesagt hat, nein, wir operieren nicht. Der Fuß ist so kaputt, den muss man amputieren. Also die Ärzte haben das so verglichen, dass wenn man so aus dem 10. Stock springt und auf dem Fuß landet, so sah der Fuß aus.
Cool.
Ja.
Oh Gott.
Und dann irgendwann bin ich dann vom Deutschen Roten Kreuz aus Afrika geholt worden nach 3 Tagen und durfte dann halt nach Köln ins Krankenhaus gebracht werden. Und in Köln war zum Beispiel, und das hat gar nichts damit zu tun, dass das meine Heimat war oder ist, sondern dass in Köln der einzige Arzt war, der gesagt hat, okay, die kann hierher kommen und wir schauen uns das nochmal an und vielleicht finden wir ja eine Lösung, nicht zu amputieren. Und deswegen haben wir uns für das Krankenhaus in Köln entschieden und der schöne Zufall war, dass ich da halt auch meine Familie und meine Freunde hatte.
Ja. Wie bist du überhaupt transportiert worden? Also
mit einem Privatflugzeug. Mit
und
so einem Ambulanzflugzeug. Ja, ich war zum Glück versichert, deswegen hier auch nochmal Side-Info an alle.
Ja.
Habt bitte immer eine gute Reiseversicherung, weil so ein Ambulanzflug, wenn mal was passiert, kostet 230.000 Euro. Und wenn man das selber tragen muss, schwierig.
Ja,
oh ja, aber okay. Zum Glück hat alles meine Versicherung bezahlt. Und ja, in Deutschland angekommen, also in Köln angekommen, ja, wurde dann nochmal alles gecheckt, was ich alles habe und dann haben die Ärzte auch gesagt, dass es schlecht aussieht und dass sie ihn an sich amputieren würden. Die Entscheidung da aber natürlich bei mir liegt, dass ich nicht einfach, ja, die können ja nicht einfach amputieren, ohne mich zu fragen, sag ich mal. Und dann habe ich aber gesagt, als sie gesagt haben, dass sie amputieren möchte, dass ich das eigentlich nicht möchte, sondern dass ich erstmal für meinen Fuß kämpfen möchte, weil für mich war das so, man wird von einem auf den anderen Tag aus dem Leben gerissen und auf einmal soll einem der Fuß abgehackt werden. Und ich habe es aber doch nie probiert, also ob der Fuß überhaupt wieder wird oder sonst was. Also natürlich, ich habe mir die Röntgenbilder angesehen und habe mich ganz viel informiert und das sah schon ganz schön eng aus. Und ich dachte schon so, das wird eine schwierige Kiste. Aber ich habe zu meinem Arzt gesagt, ey, wir müssen es einfach probieren. Und dann hat er gesagt, alles klar, wir können es probieren, aber es wird ein harter Weg. Und eigentlich raten die Ärzte zu einer Amputation, weil man nach einer Amputation so circa nach 3 Monaten wieder gehen kann und wieder einigermaßen fit ist. Mhm. Und in meinem Fall wussten wir nicht, ob es jemals wieder funktioniert. Und viele Leute dafür vielleicht dann auch nicht die Kraft haben. Und dementsprechend hat mein Arzt gesagt, okay, wenn du dich gegen eine Amputation entscheidest, dann müssen wir uns aber ein Ziel setzen, bis wann wir kämpfen. Weil sonst nicht, dass du dein ganzes Leben halt kämpfst und nichts bei rumkommt. Ja. Mhm. Ja, und dann haben wir uns als Ziel meinen 30. Geburtstag genommen. Der ist in einem Jahr.
Okay.
Ja, und haben uns dann erstmal gegen eine Amputation entschieden, beziehungsweise ich mich, und dafür für meinen Fuß zu kämpfen. Und dann ging's los mit ganz vielen Operationen, Knochentransplantationen und allem drum und dran.
Ich habe das ja alles ausführlich verfolgt, also neben dem Transport, also in Namibia, das sind ja auch wirklich heftige Bilder, sowohl von dem Auto als auch von dir, muss man schon auch sagen, dass visuell du dich ja sehr schnell gezeigt hast und allein schon dein Gesicht übersieht, also es war ja wirklich heavy einfach alles. Mhm. Genauso heavy war aber auch der Transport danach und genauso heavy war die Reise, auf die du fairerweise Leute, die Traumziele in Indonesien eigentlich suchen, gerade wo ist der beste Bali-Frühstücksspot, die kriegen jetzt auf einmal deine Reise dort quasi mit, wie du um deinen Fuß kämpfen willst. Wie hast du das für dich, also gab es da einen Moment, wo du sagst, okay, und jetzt rede ich nicht mehr? Oder war das von Anfang an klar, das auch öffentlich zu machen, darüber zu sprechen, wie es jetzt weitergeht?
Also das war voll komisch, weil ich seit Jahren mein Leben tagtäglich auf Instagram poste und die Leute schon immer, also jetzt so seit mittlerweile ja 5, 6 Jahren mit in mein Leben nehme und dann auf einmal ist dieser Unfall passiert und auf einmal habe ich das nicht mehr gemacht. Und nach einem Tag hat sich das schon komisch angefühlt irgendwie. Und ich war so, boah, was soll ich machen? Ist das jetzt vorbei mit Instagram? Soll ich jetzt einfach nie wieder posten und mich jetzt einfach komplett auf meine Heilung konzentrieren? Oder soll ich die Leute jetzt irgendwie dabei mitnehmen? Und das war ein bisschen schwierig irgendwie, weil einerseits habe ich gesagt, nein, Jill, du konzentrierst dich jetzt wirklich mal voll und ganz nur auf dich. Aber eigentlich wollte ich das gar nicht, weil mir tat das so leid, dass sich die Leute auf einmal Sorgen um mich gemacht haben, dass ich vielleicht schon seit mittlerweile dann 3 Tagen oder so nichts gepostet hatte. Und das gab es in Jahren nicht, dass ich mal 3 Tage nicht gepostet habe. Und dementsprechend habe ich mich relativ schnell dazu, mich dazu entschieden zu posten, weil das nun mal das Leben ist. So, das Leben kann wunderschön sein. Und die letzten Jahre habe ich meine Follower mit auf die allertollsten Reisen genommen, habe denen gezeigt, wie schön das Leben sein kann. Aber das Leben kann manchmal auch richtig beschissen sein und das ist leider so. Und das sucht man sich auch nicht aus. Jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen, die anderen, ja, schlimmer als die anderen. Und so dachte ich dann, dass ich das teilen möchte und sagen möchte, dass uns was Schreckliches passiert ist. Und den Leuten auch irgendwie dann den Weg zeigen, wie ich mich wieder zurückkämpfe. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich nehme euch jetzt mit auf meine neue Reise und das hat mir auch irgendwie total gut getan, das zu teilen. Das war so meine Selbsttherapie im Prinzip. Ich habe nie mit einem Therapeuten oder so gesprochen zu der Zeit. Ich habe einfach alle meine Gefühle online gestellt. Also ganz verrückt.
Ich will das gar nicht bewerten. Also ich traue mir, also ich kann da. Erstmal, wie geht's dem Fuß? Also Stand heute.
Ich kann gehen.
Sehr gut. Glückwunsch.
Also danke. Ich habe 7 Monate im Rollstuhl gesessen. Also erstmal habe ich 2 Monate im Krankenhaus selber gelegen. Konnte gar nichts. Habe 10 Kilogramm verloren an Muskeln, an allem. Musste selbst sitzen neu lernen, weil ich nicht mehr aus eigener Kraft sitzen konnte. Ich konnte gar nichts mehr. Also war ein sehr, sehr langer Weg, 3-mal, 4-mal die Woche Physio, gab eigentlich kaum einen Tag ohne Therapie, weil ich auch noch Ergotherapie, Lymphdrainage, Osteopathie, alles hatte und 7 Monate habe ich komplett im Rollstuhl gesessen und dann habe ich meine allerersten Schritte gemacht und jetzt kann ich wieder gehen.
Also heute konntest du hast glaube ich gerade eine Operation, wenn ich das richtig
Ja genau, ich hatte letzte Woche nochmal eine Operation.
Ja. Aber die war nur klein mit Narbengewebe und ich genau, habe Angst, genau. dass ich was Falsches sage. Ich,
nee, richtig, also, richtig. Ja. Wir haben letzte Woche nochmal operiert mit der Hoffnung, dass da noch ein bisschen was mehr rauszuholen ist, weil ja, ich bin super, super happy, dass ich wieder gehen kann, nachdem man mir gesagt hat, ich werde nie wieder gehen und dass das alles so geklappt hat, aber ich bin noch lange nicht wieder glücklich, sag ich mal, weil da einfach, ich kann halt bisher nur gehen und vorher war ich super sportlich. Ich kann nicht laufen, ich kann nicht springen, ich kann kein Skifahren, ich kann nicht surfen. Also da gibt es ganz, ganz viel, was ich nicht kann und was mir einfach in meinem Leben sehr, sehr doll fehlt.
Okay, und das, aber also jetzt der Geburtstag ist nächstes Jahr, der 30.
Genau.
Eigentlich kann man da ja fast schon, also der Fuß ist gerettet, oder?
Ja, schon. Also ich könnte mich im Prinzip immer noch für eine Amputation entscheiden, weil mit einer Amputation könnte ich teilweise mehr, weil mit einer Amputation könnte ich jetzt schon wieder Skifahren oder auch laufen gehen und auch springen, weil es halt ja ganz viele verschiedene Prothesen gibt. Das heißt, für jede Aktivität gibt es eine andere Prothese dann im Prinzip. Aber ich persönlich habe mich schon gegen eine Amputation entschieden, weil ich sehr, sehr froh bin, meinen Fuß noch zu haben, dass mein Fuß und ich schon so viel erreicht haben und geschafft haben und wird es jetzt niemals übers Herz bringen. Und vor allem weiß man ja dann auch gar nicht, ob es mit einer Amputation wirklich besser ist oder nicht, weil man weiß ja vorher nicht, wie Phantomschmerzen sind oder. Deswegen kämpfe ich jetzt gerade mit meinem Fuß weiter und hoffe sehr, dass es immer besser wird und ich damit wieder glücklich werde und mich vielleicht auch irgendwann einfach ein bisschen mehr damit abfinde.
Jamie gibt's auch noch, ne?
Natürlich. Naja, der war die ganze Zeit an meiner Seite.
Der hat ja schon auch eine Reise dann hinter sich. Also
ja. Ja. Also für ihn war es natürlich auch nicht leicht. Wir sind in unserer Beziehung schon an Momente gekommen, da kommen manche wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben nicht hin, weil er musste mir die Pampers wechseln, den Hintern abwischen und alles machen. Also ganz, ganz schwierige Situation, sage ich mal. Aber wir sind dadurch super zusammengewachsen und ich habe ihn auch ganz am Anfang die Frage gestellt, ob er überhaupt mit mir weiterhin zusammen sein möchte, weil für mich war es ganz, ganz wichtig, dass nur weil ich jetzt eine Behinderung habe, er nicht unglücklich wird. Und da er auch so sportlich und aktiv ist, habe ich zu ihm gesagt, dass ich es sogar verstehen könnte, wenn er mich verlassen würde, weil ich verstehen könnte, wenn er keine beeinträchtigte Person zu Hause haben möchte. So. Und daraufhin hat er aber gesagt, nee, auf gar keinen Fall, du wirst ja nicht für immer so bleiben. Ich glaube auch ganz fest daran, dass du wieder fit wirst und somit hat er mich auf meinem ganzen Weg begleitet und jetzt gehen wir teilweise auch wieder wandern und können ein paar Sachen zusammen machen und die Sachen, die wir nicht mehr zusammen machen können, macht er halt jetzt alleine.
Aber reisen tut ihr immer noch, ne?
Ja.
Also so, ich habe jetzt gesehen, es ist wieder losgegangen und ihr habt wieder mehr auch nochmal andere Sachen gesehen. Wie beeinträchtigt bist du da?
Schon noch. Also, aber ich bin die ganze Zeit gereist. Also letztes Jahr, als wir zum Beispiel geschrieben haben, war ich ja noch komplett im Rollstuhl, als ich die Westküste bereist habe.
Ja.
Da bin ich die ganze Westküste halt mit dem Rollstuhl abgereist, sag ich mal. Und das Coole war halt in den USA, dass es einfach super barrierefrei ist im Gegensatz zu Europa. Und jetzt kann ich ja wieder ohne Rollstuhl reisen. Wir waren jetzt 4 Wochen in Australien und ich kann halt nicht mehr so, also jetzt so, wir waren ein paar Tage in Sydney und Städtetrips sind jetzt nicht mehr meins, weil viel gehen ist halt einfach blöd. Ja. Ich habe dann einfach super, super Schmerzen, kann das nicht mehr genießen. Und dann haben wir uns für ein paar Wochen da einen Van ausgeliehen und sind dann mit dem Van die Westküste entlang gereist und das war dann super, weil dann sind wir mit dem Van irgendwo hingefahren, dann sind wir ein bisschen rumgegangen und dann, wenn die Schmerzen kamen, konnte ich zurück in den Van. Also ja, man muss jetzt einfach so ein bisschen sich anpassen, sag ich mal, an meine Beeinträchtigung, aber ich kann schon wieder ziemlich viel und mache auch einfach ziemlich viel. Also ich lasse mich eigentlich von meinen Schmerzen nicht wirklich beeinträchtigen.
Ja. Wie hast du das geschafft? Also wie hast du... Weil, also wenn ich dir jetzt so zuhöre, ne, ich habe da so lapidar Niederlagen nie ertragen gesagt, das beziehe ich natürlich nur auf mich und mein Leben, das nie im Leben würde ich mir anmaßen, auch nur irgendwas über diese wirklich, wirklich krasse Geschichte bewerten zu können, jemals. Also so ich bin fassungslos, wie glaube ich auch alle ZuhörerInnen jetzt gerade. Aber ich frage mich schon, wie hast du, also da wird es ja sehr viele Momente gegeben haben, wo sehr viel andere Leute sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, jetzt reicht's, jetzt will ich nicht mehr. Wie findest du da den Mut, daran zu glauben, dass es wieder besser wird? Und jetzt ist es ja sogar auch noch so geworden. Also so, wie hast du das geschafft, die letzten, wie lang ist der Urlaub?
Anderthalb Jahre.
Die letzten anderthalb Jahre so am Start zu sein und so zu kämpfen.
Das ist voll schwierig zu sagen. Ich glaube, man ist automatisch in so einem Überlebensmodus, wenn so etwas passiert. Und ich liebe das Leben so sehr, dass ich einfach nicht aufgeben wollte. Weil ich bin ja auch noch jung und dachte mir so, ey, ich habe jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten habe ich. Das eine ist aufgeben und ich werde wahrscheinlich mein ganzes Leben lang ja im Rollstuhl sitzen und unzufrieden sein und unglücklich sein. Oder ich fange jetzt an zu kämpfen und das richtig, richtig hart, um wieder so viel wie möglich machen zu können und um wieder jeden Tag genießen zu können. Und die letzten anderthalb Jahre waren echt hart und ich glaube auch die nächsten anderthalb Jahre werden noch weiterhin hart und mein ganzes Leben wird wahrscheinlich nicht mehr voller Leichtigkeit sein, wie es früher war, weil ich einfach immer mit Schmerzen, immer Schmerzen haben werde und immer wieder neue Probleme haben werde, weil ich einfach kompletten Schiefstand im Fuß habe, im Becken habe und so weiter. Aber wir haben halt nur dieses eine Leben und ich glaube, wenn man sich selber aufgibt, dann kann es ja gar nicht mehr gut werden. Dementsprechend habe ich, glaube ich, einfach die ganze Zeit fest daran geglaubt und glaub's auch immer noch, dass ich wieder richtig glücklich werde und jeden Tag genießen kann.
Haben dir Leute geholfen dabei? Also, und so profan, wie es klingt, selbst FollowerInnen können ja auch eine Hilfe sein dabei, zu kämpfen?
Total. Also mein Weg auf Instagram zu teilen hat mich so motiviert, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, sage ich mal, meinen Weg zu zeigen, so wenn ich nur das kleinste Erfolgserlebnis hatte, habe ich das geteilt und dann habe nicht nur ich mich gefreut oder meine Familie, sondern es haben sich so viele Menschen mit mir gefreut oder auch dann kamen so oft Nachrichten rein, dass ich mit meinen Nachrichten oder mit meinen Storys oder Berichten, die ich da gepostet habe, andere Leute motiviere, auch zu kämpfen. Und das ist für mich einfach das Allerallerschönste, dass ich die Möglichkeit habe, durch so einen schrecklichen Unfall irgendwie das Gute daraus zu ziehen und ganz vielen anderen Menschen irgendwie Mut zu machen, an sich zu glauben und dafür zu kämpfen, auch wieder fit zu werden.
Wie ist es beruflich jetzt? Also wie ist deine Einkommenslage? Wie kriegst also kannst du noch? Gibt's noch genug Angebote?
Ja. Ich mache weiterhin Instagram, habe auch eigentlich recht zeitnah nach dem Unfall wieder angefangen. Ich glaube, ich habe 2 Monate halt jeden Tag gepostet und so weiter, aber halt nichts verdient. Und nach 2 Monaten circa habe ich wieder Jobs angenommen. Mach das bis heute noch, bin super, super happy. Durch den Unfall sind auch viele Leute auf meinen Kanal neu aufmerksam geworden. Das meintest du ja am Anfang mal. Ja. Das ist auch so. Also ich hatte vorher so circa 150.000 Follower, als der Unfall passiert ist und dann ging das innerhalb von, einem Monat hoch auf 200, 250. Also da sind wirklich ganz, ganz viele neu dazugekommen durch den Unfall. Okay. Und ganz viele fragen mich immer, Jill, findest du das nicht blöd? Dann sind das ja voll die Geier, die sind dann nur da, weil was Schlechtes passiert ist oder so. Mhm. Aber ich finde das gar nicht.
Ja,
weil es sind ja keine Geier. Also es war ja vielleicht einfach nur interessant zu sehen, wie sich da jetzt jemand wieder zurück ins Leben kämpft. Und ich merke das ja selber, dass wenn da jemand super motivierend und inspirierend ist, dass ich der Person auch gerne folge. Also vielleicht war es, ne, vorher habe ich halt einfach nur schöne Reisen gezeigt und da sind vielleicht gar nicht so viele Leute auf mich aufmerksam geworden, weil es davon schon hunderte Kanäle gibt, sage ich mal, auf Instagram. Und jetzt durch den Unfall sind halt einfach viele auf mich aufmerksam geworden und haben sich dann gedacht, ey, die hat ja einen coolen Account, der folge ich mal. Ja.
Also ich kann das aus meiner Perspektive dir sagen, dass es natürlich sehr inspirierend ist. Also für mich allein habe ich, es triggert sofort 3, 4, es gab glaube ich mal Insta-Stories, wo du im Rollstuhl mitgetanzt hast mit sehr vielen Leuten und das war total geil. Also es war total geil, das zu sehen, dass du diese Freude immer noch empfinden kannst und dass du auf dem Weg der Besserung bist. Natürlich war das ultra inspirierend zu sehen, als du die ersten Schritte gemacht hast und als du, als klar wurde, ich habe mir das angeschaut und ich stotter jetzt so rum, weil ich die richtigen Worte finden will. Aber auch ich dachte natürlich die ersten anderthalb Monate, oh Gott, hui, ob das alles wieder wird, ist, weißt du, irgendwann muss man ja vielleicht auch sagen, das ist nicht mehr realistisch, Jill, dass du je wieder laufen kannst. So, du musst eben, also und da will ich jetzt weder Therapeut sein noch was auch immer, das übersteigt alles meine Fähigkeiten, aber auch ich hatte natürlich Gedanken zu sehen, so, boah, das ist schon heftig einfach, weil es eben nicht eine kleine Sache war, sondern einer der schlimmsten Unfälle, die ich je gesehen habe in meinem Umfeld, wenn ich das jetzt als mein Umfeld bezeichnen kann.
Ja.
Und trotzdem dann aber gerade dabei zu sehen, wie du dich zurückkämpfst und wie, also, und das finde ich schon, also gerade die Australienreise, die ihr da gemacht habt, die fand ich, da habe ich schon sehr viel von der alten Jill auch wieder gesehen und sehr
danke.
Viel an der Freude gesehen, die du da ja immer noch hast. Und, also, ich finde schon, in meiner Wahrnehmung switcht es jetzt langsam auch wieder zu Reisecontent und ein bisschen weg von, jetzt ist nur noch die medizinische Reise der Inhalt deiner Geschichte. Und wenn das auch dein Leben widerspiegelt, dann ist das ja was ganz Großartiges, wenn du quasi nicht mehr jede Sekunde über diesen Unfall und die Folgen nachdenkst, sondern anfängst darüber nachzudenken, was Hostels in Bali kosten und gegebenenfalls wieder in die Planung reingehst, oder?
Genau, genau. Ja, also auf meinem Instagram-Kanal nehme ich die Leute weiterhin bei der Reise mit, weil das immer noch weiterhin ein langer Weg ist, aber nicht mehr nur noch.
Ja.
Sondern ich habe ganz, ganz viel von meinem alten Leben wieder zurück. Ich bin auch so ein bisschen wieder die alte Jill, wie du das eben gesagt hast. Deswegen gibt's bei mir mittlerweile wieder ganz viel alte Jill, aber dennoch auch ganz viel Heilung. Und es wird auch, glaube ich, immer Bestandteil sein, weil es jetzt einfach zu meinem Leben gehört, die Beeinträchtigung. Und wie du eben schon gesagt hast, ich habe einfach, selbst wenn, also am Anfang haben so viele Leute ja gesagt, dass das nichts wird und alle haben gesagt, ey, das ist so blauäugig und so weiter, aber ich habe halt die ganze Zeit gesagt und ich habe mir auch von keinem was einreden lassen, also selbst wenn es viele gesagt haben, nicht da rein, da raus, bis 30 kämpfe ich. Und natürlich, das soll hier jetzt nicht so klingen, als wenn ich super stark wäre und alles so easy geschafft habe, sondern ich hatte richtig schlechte Tage. Ich habe teilweise tagelang im Bett gelegen, nur geheult, ich habe geschrien, ich konnte nicht mehr und es war ein super, super, super harter Weg, aber irgendwie hat diese Zeit einem auch gezeigt, dass ich glaube, wenn man ein gutes Mindset hat, an sich selber glaubt und kämpft, kann man eigentlich gefühlt fast alles schaffen.
Wenn man dann noch Familie und Partner und
ja.
Follower vielleicht am Start hat, dann
ja, einfach Leute, die auch an einen glauben und für einen da sind, wo ich dann auch mich ausheulen kann und es verstehen, dass ich vielleicht mal wieder einen schlechten Tag habe oder gerade vielleicht nicht die gute Freundin sein kann, die ich vorher war, weil ich eben gerade ja zu viel meinen eigenen Scheiß am Tragen bin und deswegen nicht so für andere da sein kann. Und ich habe alle meine Freunde noch und da ist keiner gegangen und ja, bin da sehr, sehr dankbar.
Ey, es ist ein großartiger Weg. Ihr habt auf Mallorca jetzt ein Haus gekauft oder eine
Finca.
Ich weiß gar nicht, was man dazu sagt.
Ich auch nicht.
Was habt ihr da vor?
Ja, also ich denke, irgendwann möchten wir ganz nach Mallorca ziehen. Und es war schon immer so unser kleiner Traum, im Süden zu leben, weil wir Sonnenanbeter sind. Aber eigentlich wollten wir immer in Europa bleiben, dass wir trotzdem nah an Familie und Freunde sind. Und deswegen ist Mallorca einfach voll perfekt für uns. Und ja, da haben wir uns jetzt das Haus geholt, das werden wir jetzt so nach und nach einrichten und freuen uns da richtig drauf auf dieses neue kleine Abenteuer, große Abenteuer.
Ist großartig. Ey, es ist, also wir sind jetzt bei einer Stunde angekommen, es ist wirklich ein großartiger Weg zum Ruhm, der sehr, sehr inspirierend ist, vor allem durch deinen Mut und vor allem, und ich glaube, der ist ja gar nicht so weit auseinander, wenn du so der Mut zu sparen und auf eine Weltreise zu gehen, der 21-jährigen Jill, der hat ja auch was zu tun mit dem Mut der 28-jährigen Jill, die nach einem Unfall sich ins Leben zurückkämpft. Und das ist ganz, ganz großartig, weil den Mutigen gehört die Welt. Und genau, du bist ein ganz, ganz großartiges Beispiel dafür.
Danke.
Und ich finde das wirklich, also wie gesagt, mich hast du sehr inspiriert und durch auch dieses Teilen und ich finde das auch ein Beispiel an interessantem Bereich und ich habe gar nicht, also ich habe ja viele Gedanken auch immer gehabt, weil natürlich als egozentrischer Mensch, der wir alle sind, glaube ich, ich habe dann auch für mich gedacht, was mache ich denn, wenn mir sowas passiert? Mhm. Und was ist mit Berufsunfähigkeitsversicherung? Ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber die, okay, das ist ja in der Selbstständigkeit auch was Schwieriges und das, was macht die Reichweite damit? Und ich finde, du bist wirklich ein tolles Beispiel dafür, dass man es sinnvoll nutzen kann und dass man immer noch sinnstiftend Dinge machen kann und sehr schön reisen kann. Was, also ich habe ja 98 Länder bereist in meinem Leben.
Ja, verrückt.
Und
wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
43.
Gut, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Also hast du ein bisschen Zeit?
Das schaffst du. Aber ab 60 muss man ja, nee, ich glaube, du bist bei 70, habe ich nachgeschaut. Zumindest 75, meine Informationen. Ja. 75 schon. Mhm. 5 Ozeane, 1142 Städte. Also du willst die 100 wahrscheinlich voll machen, oder? Das wäre ja schon sinnvoll.
Auf jeden Fall.
Was steht da noch auf der Liste?
Also, ich habe so eine unter 30 Bucketlist und die habe ich mir jetzt gestern nochmal angesehen, weil ich gerade erst 29 geworden bin. Und es ist zum Glück schon, ich habe schon einiges davon abgehakt, aber mein Ziel war es auf jeden Fall, alle 7 Weltwunder zu sehen. Davon fehlt mir bisher nur Machu Picchu. Also ich würde super, super gerne nach Peru und am liebsten würde ich dann da auch selber hochwandern. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig mit dem Fuß, aber wer weiß. In diesem Jahr vor allem.
Ja, aber.
Und dass ich alle Kontinente einmal sehe. Und da würde mir natürlich noch Antarktis fehlen. Also die beiden Sachen sind jetzt so ganz groß auf der Liste. Ansonsten möchten wir dieses Jahr halt viel auf Mallorca sein und werden auch so wieder weiterhin viele Reisen machen.
Okay, das sind ja Pläne.
Ja.
Ich sag's, wie es ist. Ich mache mir wenig Sorgen, dass du das schaffst. Du wirkst nicht auf mich als jemand, der noch encouraging words vom Paul braucht.
Aber was ist denn dein liebstes Land? Vielleicht kannst du mich ja noch irgendwie inspirieren.
Ich finde Israel extrem krass als Reiseland. Ist im Moment natürlich wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber ich war da auch in der zweiten Intifada sehr, sehr oft. Insofern ist auch das, hat mich extremst geprägt damals. Ich fand Neuseeland wunderschön. Mhm. Queensland da oben, also Queenstown heißt, glaube ich, und fand das ganz großartig. Ich fand Chile, Atacama-Wüste wirklich auch großartig und
da war ich
muss wirklich ohne irgendeine Diskussion. Ich war mit Viva Con Agua in Zentralafrika 3-4 Mal, von Uganda, Namibia, Äthiopien, in Kenia. Also da haben wir ein paar Sachen gemacht, die wo ich nicht Botswana, wo ich nicht wüsste, ob ich so normal hingereist wäre, die mich aber zutiefst geprägt haben in meiner Persönlichkeit und in meiner Wahrnehmung. Also Zentralafrika wäre mit Sicherheit was ich zumindest, wenn da draußen jemand zuhört und sich fragt, wo soll es denn hingehen, was mich sehr geprägt hat einfach und was ich extrem krass fand, das hinzubekommen und dorthin zu gehen, und das ist ja ein außergewöhnliches Ziel und dementsprechend, das kann ich jedem empfehlen. Ich weiß nicht, und wenn du noch nicht in Chile warst, geh nach Chile. Chile ist großartig, schöner Ort. Ja,
ja, okay, sehr, sehr Chile und Zentralafrika. Hört sich sehr gut an.
Na, und du musst natürlich schon auch irgendwann nochmal nach Namibia.
Auf jeden Fall. Wir werden eines Tages unsere Reise da vollenden, sag ich mal, und dann gehen, wenn wir das möchten und nicht, wann jemand anders das für uns entschieden hat im Prinzip.
Und zweiten Geburtstag feiert ihr jetzt jedes Jahr.
Auf jeden Fall. 11.9. jedes Jahr jetzt.
Krass. Ey, hochinspirierend. Vielen Dank, dass du hier ans Telefon gegangen bist.
Ja, danke.
Und allen anderen kann ich nur ans Herz legen, ihr zu folgen, weil ich tue das ja schon lange, und es ist wirklich guter Content, den du da machst, und sehr schönes Storytelling, und man fühlt sich genauso, wie es sein soll, nämlich von dir authentisch unterhalten, und das finde ich ganz großartig, wie du das machst.
Dankeschön, das freut mich zu hören. Und auch danke,
Erfolg,
dass ich hier dabei sein durfte.
Ey, jederzeit. Bis bald, viel Erfolg.
Bis dann, ciao.
Tschüss. AWFNR, der Paul Ribke Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke. Und es helfen mir aber auch ein paar Leute dabei. Und zwar die liebe Hanna, die macht das Ganze redaktionell und bereitet es ein bisschen vor und hat 2-3 Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hanna. Und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt. Die gibt's bei ProSieben. Und alles andere ist, wie es ist, jede Woche dienstags neu in deinem Podcast-Player.